Andreas Storm ist Vorstandsvorsitzender der DAK Gesundheit und Franz Helmut Gerhards sein Chief Digital Officer. Andreas Storm gehörte 15 Jahre lang dem Deutschen Bundestag an, war parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Gesundheitsminister im Saarland. Seit Juli 2016 ist er im Vorstand der DAK Gesundheit und seit 2017 Vorstandsvorsitzender. Zusammen mit Franz Helmut Gerhards erläutert er die transformative Reise der DAK Gesundheit, die Rolle der Digitalisierung bei der Transformation und gibt Einblick in die strategische Ausrichtung auf Digitalisierung, Kundenorientierung und Innovation.
Ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast. Das ist, ich glaube, der dritte Anlauf, den wir machen. Und das ist es aber wert, zumindest für mich, denn ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, denn ich möchte gemeinsam mit Ihnen beiden eine der größten Kassen etwas beleuchten. Und zwar geht es heute um die DAK. Und ich freue mich extrem, dass ich Franz Helmut Gerhards als Gast heute habe. Er ist Chief Digital Officer seit 2016 der DAK. Und Andreas Storm, er ist ja ehemaliger CDU-Politiker. Einige kennen ihn vielleicht noch als parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung oder aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Mittlerweile ist er Vorstandsvorsitzender der DAK Gesundheit. Und bevor wir mit unserem Gespräch starten, fange ich gerne an, einmal zu erklären, warum mich das Gespräch heute so interessiert. Ich kann mich noch daran erinnern, vor sehr, sehr vielen Jahren, da war der Gossip im Gesundheitswesen, die DAK geht bald pleite, um die steht es nicht gut, da sieht es nicht gut aus. Und das hat sich total gedreht. Der Beitragssatz ist super stabil seit Jahren und der Turnaround ist geschafft. Und das möchte ich ein bisschen beleuchten heute, weil das ist ja ein Thema, was viele Gesundheitsunternehmen, Krankenversicherungen, ganz viele Akteure im Gesundheitswesen haben, ist, wie transformiere ich die eigene Organisation? Und da freue ich mich sehr, dass wir heute zu dritt sprechen können. Herzlich willkommen.
Ja, wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch.
Vielen Dank.
Herr Storm, Sie sind ja nach einer langen Karriere eigentlich in der Politik und in Behörden zur DAK gekommen. Was haben Sie damals davor gefunden?
Naja, es war für mich natürlich eine sehr, sehr spannende Aufgabe, weil ich in meinem Studium damals in den 80er Jahren Volkswirtschaftslehre mit Wahlfach Sozialpolitik studiert habe. Und damals gab es eigentlich zwei Themen, die mich brennend interessiert haben. Das eine war der Reformbedarf der Alterssicherung und das zweite der Reformbedarf bei Gesundheit und Pflege. Und ich hatte in meiner politischen Laufbahn sowohl die Gelegenheit, im Bereich Alterssicherung zu arbeiten, habe auch Rentenreformkommissionen in den 90er Jahren und nach der Jahrtausendwende geleitet. Und dann während meiner politischen Arbeit war ich auch als Landesminister im Saarland ein Jahr Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz. Und jetzt dann dieser Seitenwechsel 2016, um bei einer wirklich sehr, sehr großen Versorgerkasse mit heute 5,5 Millionen Versicherten eben konkret zu zeigen, wie wir im Gesundheitswesen die Situation für Versicherte verbessern können, aber vor allen Dingen auch, wie wir das System voranbringen können. Und als ich zur DAK Gesundheit kam 2016, hatten wir gerade eine deutliche Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes hinter uns. Wir galten als teuerste Großkasse und in der Tat haben viele die Frage gestellt, ob die DAK Gesundheit überhaupt den Turnaround packt. Mhm. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann einen sehr breit angelegten, ganzheitlichen Umbauprozess durchgeführt, der zunächst einmal begonnen hat in den ersten beiden Jahren mit einer Kombination aus sozialverträglichem Personalabbau in Verbindung mit einer umfassenden Reorganisation, und zwar sowohl in der Zentrale als auch in der Fläche. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir unsere Struktur der Geschäftsleitung deutlich verändert haben. Und dann nach diesen Umbaumaßnahmen, so etwa ab 2018, 2019, begonnen haben mit einer umfassenden Unternehmenssteuerung. Und dabei war meine Philosophie, dass wir auf der einen Seite eine Strategie brauchen, die wir auch im Alltag umsetzen, die wir ständig monitoren und dann natürlich auch ergebnisorientiert kontrollen. Und wenn ich sage ergebnisorientiert kontrollen, ist klar, wir brauchen eine Quantifizierung dieser qualitativen Ziele. Und das war dann eben genau die Unternehmenssteuerung. Und mit diesem Weg sind wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich nach vorne gekommen. Und wir haben es jetzt beim Jahreswechsel 2023, 2024 geschafft, in einer Situation, wo ja sehr viele Kassen ihren Zusatzbeitrag zum Teil deutlich anheben mussten, dass wir wieder beitragsstabil geblieben sind. Mhm. Damit sind wir zum ersten Mal seit 2015 wieder auf der Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes. Also die DAK Gesundheit ist heute sehr solide aufgestellt. Und wir sind unserem Ziel, dass wir Deutschlands beste Versorgerkasse werden wollen, denke ich, ein ganzes Stück näher gekommen und haben heute eine Breitenwirkung, die es uns dann auch wirklich ermöglicht, aktiv an der Verbesserung des Gesundheitswesens mitwirken zu können.
Ja, ich finde das total spannend, weil das sind ja Hausaufgaben, die Sie gemacht haben innerhalb der Organisation. Die muss eigentlich unser gesamtes Gesundheitswesen machen und auch noch viel mehr davon, weil wir sonst in immer höhere Kostensteigerungen einfach reinlaufen. Das ist de facto so. Ein großer Teil dieser Veränderung ist ja auch Digitalisierung. Und deswegen Franz Helmut Gerhards als Chief Digital Officer, also als die Person, die dann auch einen großen Teil der Themen umsetzen muss, die quasi der Vorstand dann beschließt, ja, und die strategische Ausrichtung manifestiert in der Organisationsentwicklung. Was wurde da getan? Was haben Sie da gemacht? Weil das war ja auch ein ganz schöner Ritt. Also jeder, der einmal so ein Turnaround gemacht hat selbst, weiß, das ist wahnsinnig anstrengend. Natürlich für alle Beteiligten, aber insbesondere, wenn man das als Führungskraft dann auch umsetzen muss.
Ja, in der Tat. Und jetzt ist Digitalisierung natürlich nicht das Allheilmittel schlechthin. Mhm. Für die seinerzeitige komplette Reorganisation der DRK war ich, muss man sagen, auch Gott sei Dank verantwortlich. Also insofern kann ich da durchaus jetzt nochmal zurückblicken, schauen. Aber wir haben damals zwei Dinge gemacht. Wir haben auf der einen Seite natürlich schon eine Reorganisation angelegt mit dem Blick auf Digitalisierung und Digitalisierungspotenzial. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die, ich sag mal, Spezialisierung im Unternehmen weiter vorangetrieben, damit man überhaupt digitalisieren kann. Ja? Und das gekoppelt letztendlich dann auch mit einer kompletten IT-Umstellung hat uns erst in die Lage versetzt, insbesondere mit den ersten Hausaufgaben anzufangen. Und das ist natürlich das gesamte Thema Automatisierung, Prozessautomatisierung, wo wir letztendlich dann auch den Einflugswinkel hatten, sind zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so richtig aus der Kundenperspektive losgelaufen, weil wir wirklich die internen Hausaufgaben machen mussten im Sinne von, wie kriegen wir die Dinge einfacher gestaltet, wie kriegen wir sie einfacher optimiert, um die Ressource freizusetzen. Wir haben in dieser Reorganisation dann auch deutlich über 2000 Kapazitäten abbauen können. Und auch das ist natürlich ein Grundstein der Digitalisierung gewesen. Und insofern sind das natürlich
Erfolg. 2000 Kapazitäten abbauen heißt 2000 Menschen, die irgendwie Altersteilzeit oder in Rente gegangen oder was auch immer. Ja,
ja, das ist eine ganz spannende Sache, ja. Weil wir haben das in der Tat in ganz, ganz überwiegend mit Altersteilzeit gemacht. Mhm. Normalerweise würde man ja sagen, damit verliert man doch sehr viel Fachkompetenz von älteren Mitarbeitern. Bei uns war es aber so, dass wir einen derartigen extremen, man kann schon fast sagen, Wasserkopf in der Altersgruppe weit über 50 gehabt haben, dass wir etwa die Hälfte der älteren Mitarbeitenden auf diesem Weg sozialverträglich sozusagen in den gleitenden Ruhestand schicken konnten, haben aber immer noch genügend ältere Mitarbeitende gehabt, sodass hier kein gravierender Know-how-Verlust aufgetreten ist. Auf der anderen Seite aber eine Riesenchance für die jungen und mittleren Altersjahrgänge, weil die damit durch diesen Umbau zum ersten Mal auch eine Karriereperspektive bekommen haben, denn sonst wären ja alle Führungsplätze für die nächsten 10 Jahre belegt gewesen. Lassen Sie mich vielleicht nochmal eine Sache auch zur Person von Helmut Gerhards und zur Position CDO sagen. Mhm. Das war damals im Herbst 2016 eine grundlegende Entscheidung, dass wir damals gesagt haben, wir brauchen eine ganzheitliche Herangehensweise beim Thema Digitalisierung. Das ist ein strategisches Querschnittsthema. Und deshalb schaffen wir die Funktion eines Chief Digital Officer. Diese Funktion ist besetzt worden mit jemand, der das Unternehmen kennt wie seine Westentasche. Denn Herr Gerhardz hat es ja eben angedeutet, er war in der Anfangsphase der Leiter des Umbauprojektes. Das heißt, Herr Gerhardz hat eine Kenntnis sozusagen aller Bereiche der DAK Gesundheit und als zweiter Teil des Kompetenzprofils eben eine sehr weitreichende Kenntnis im Bereich Digitalisierung und IT. Und ich glaube, diese Besonderheit, weil wir waren damals die erste bundesweite Kasse, die die Funktion eines CDO geschaffen hat, war ein großer Vorteil, denn viele konzentrieren sich bei der Personalrekrutierung für einen CDO oftmals auf die Kenntnisse im Bereich Digitalisierung, möglicherweise auch noch Kenntnisse im Bereich Verbandswesen. Aber es muss natürlich auch zum Unternehmen passen und wir brauchen Lösungen, die auch im Unternehmen Akzeptanz finden.
Ja, total.
Das ist natürlich ideal und deshalb freue ich mich auch, dass Herr Gerhardz, nachdem er diese Funktion ja jetzt mittlerweile 7,5 Jahre macht, die mit der gleichen Freude und Frische wie in den ersten Wochen auch heute bekannt.
Also was ich super finde, ich merke schon, hier ist sehr viel wertschätzende Kommunikation unterwegs. Ich hoffe, das leben Sie dann auch so im Alltag, im Führungsalltag. Jetzt, also ich finde es gerade total spannend, weil bei so einer Transformation das Unternehmen zu kennen wie die Westentasche, da wirklich auch reingehen zu können, zu gucken, wo ist Wasserkopf am Start, wo müssen dringend andere Dynamiken rein, ja, ohne jetzt irgendwie das despektierlich zu meinen, aber das sind ja Dynamiken, die entstehen. Franz-Helmut Gerhardz, es gibt ja auch halt den Ansatz, ich hole mir einen großen Berater rein und dann lasse ich mir das einmal irgendwie skizzieren. Das haben Sie jetzt ja nicht gemacht. Was ist jetzt so das Fazit? Also wie ist die DAK jetzt heute aufgestellt im Digitalisierungsbereich?
Also ich denke, wenn wir, also in der Tat, wir haben es dann eben auch mit Bordmitteln komplett gestemmt. Und ich glaube, das war auch gut so, weil dann sieht man halt die Fußfallen und man kann auch das eine oder andere Risiko ganz bewusst kalkulieren. Wir sind gestartet, wie ich es eben erwähnte, mit dem Thema Prozessdigitalisierung. Und Automatisierung und sind dann Zug um Zug letztendlich dann auf die User Experience ausgeweitet, dass wir gesagt haben, wie verbinden wir jetzt idealerweise die Achsen Prozessexzellenz und User Experience miteinander. Und dann wissen wir natürlich, wenn ich nur Prozesse, ich sag mal, analoge Prozesse digitalisiere, habe ich nichts gewonnen. Es gibt Arte, die will ich jetzt momentan mal nicht hier zitieren, aber ne, ich übersetze es mal deutlich, wenn man Mist Prozess hat analog, dann ist er natürlich digital genauso Mist. Und da muss man im Endeffekt wirklich die Kundenperspektive reinbringen. Das haben wir Zug um Zug ausgebaut. Insofern, glaube ich, stehen wir heute als DAK auch im Digitalkontext sehr gut im Markt. Wir messen uns natürlich immer mit den Besten. Wir wollen immer im oberen Drittel spielen, auch was Kundenrezessionen angeht. Und insofern arbeiten wir nicht von der Strategie her revolutionär, sondern wir sind evolutionär vorgegangen. Wir haben auch übrigens in dem von Herrn Storm eben genannten Reorganisationskonzept auch die Unternehmenswerte nochmal komplett neu definiert, haben auch schon, was uns ja allen klar ist, wenn wir von Dynamiken sprechen, die sich natürlich entwickeln, auch schon überlegt, okay, wie passen die denn auch zu agilen Werten eines Unternehmens? Weil da kommen ja letztendlich genau diese Themen Offenheit, Transparenz, Mut, Commitment mit rein. Und wir haben das dann bis rein in die Unternehmensvision formuliert, mit einer Übersetzung Mut, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch für eine Mannschaft, dieses kulturelle Momentum mitzuziehen. Und das war eigentlich die Basis, die wir 2018, 2019 gelegt haben, um auf der, ich sag mal, Struktur, auf dieser Grundstruktur dann entsprechend einfach im Unternehmen ja Schritt für Schritt Digitalisierung oder digitale Transformation auszubauen. Wir sind da heute recht weit, aber besser geht immer. Wir haben aber natürlich auch so einen zweiten großen Block, den ich in meinem Verantwortungsbereich als CDO habe. Neben der digitalen Transformation natürlich auch das Thema agile Transformation, weil das eine geht eigentlich nur bedingt ohne das andere. Und insofern ist es natürlich auch so, dass wir das auch bei uns im Unternehmen merken. Aber auch hier gilt, Wir gehen hier mit Augenmaß vor, also wir führen agil, auch agil ein, iterativ in kleineren Schritten und zwar eben kontrolliert, evolutionär und nicht revolutionär. Und ja. Wir treffen heute bei der DRK eine Mannschaft an, die offen ist, genau für diese Themen, offen ist für Veränderungen, auch offen ist für eine kontinuierlich lernende Organisation, ein kontinuierlich lernendes Unternehmen. Das sind so die Stichworte, die brauchen wir natürlich auch dringend.
Ja, das sind so alles die großen Buzzwords. Ich finde das total spannend. Ich habe gerade einen sehr interessanten Podcast mit dem neuen CEO von Bayer gehört, der ja auch irgendwie eine riesige Transformation jetzt vor sich hat und genau das gleiche Thema implementieren will. Und letztendlich geht es dabei ja um einen Kulturwandel, in dem man Menschen ermöglicht, auch mal mitzudenken, eigene Entscheidungen zu treffen und eben nicht in einer Kaskade von Hierarchien dann nur noch auszuführen. Das zweite Stichwort, was ich jetzt gehört habe, ist die Kundenorientierung. Also das ganze Tun an Kundinnen und Kunden ausrichten. Das ist ja auch überhaupt eine Begrifflichkeit, die ist ja vielleicht noch nicht mal seit einer Dekade in den deutschen gesetzlichen Krankenversicherungen unterwegs. Davor hat man immer von Versicherten also Kunde, das Wort gab es nicht. Herr Storm, wie muss sich eine Krankenversicherung heute aufstellen aus Ihrer Sicht? Was sind so die neuen Anforderungen? Weil wir sehen ja auch gerade zum Beispiel in den USA Amazon, das ist ja immer so das Damoklesschwert, weil die einfach, was Kundenorientierung angeht, super gut sind, für alle anderen etwas fragwürdig, aber für Kundinnen und Kunden super gut, die ja auch schon erste Krankenversicherungsinitiativen machen. Und das ist ja immer so das Damoklesschwert. Wie muss sich eine GKV heute aufstellen, um da wirklich auch wettbewerbsfähig zu bleiben mit all dem, was uns noch so blüht in den nächsten Jahren? Also weniger Geld im System, Kostensteigerung, demografischer Wandel, mehr Menschen, die versorgt werden müssen. Also da kommt ja ganz viel auf uns zu. Ja.
Also wir stehen wirklich vor einer revolutionären Veränderung im Gesundheitswesen durch die Digitalisierung. Und unser Problem ist, das hat der Gesundheitsminister in der vergangenen Woche anlässlich der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages so formuliert, er hat gesagt, unser Gesundheitswesen ist eher auf dem Status eines Entwicklungslandes. Ich glaube, da ist vielen der Schrecken in die Glieder gefahren und es ist auch ein Stück weit ungerecht. Aber wir müssen der Tatsache in die Augen sehen, dass wir nicht mehr, wie das vor einigen Jahren so schön gang und gäbe war, behaupten können, wir hätten mit das beste Gesundheitswesen der Welt, sondern andere haben uns überholt. Und gerade bei der Digitalisierung liegen wir im europäischen Vergleich sehr, sehr weit hinten. Die Chancen, die die Digitalisierung bietet, ist natürlich, dass man in der Analytik sehr viel weiter voranschreiten kann mit enormen Möglichkeiten zur Verbesserung etwa der Diagnosestellung für die Ärztinnen und Ärzte, aber auch für ganzheitliche Behandlungswege für die Patientinnen und Patienten, für wesentlich mehr Möglichkeiten im Bereich der Prävention und ein System, das schneller und wirklich näher am Versicherten oder am Kunden sein kann. Und unser Problem ist halt, im Moment versuchen wir jetzt zum wiederholten Mal wenigstens die Eintrittskarte in diese schöne neue digitale Welt sozusagen geländegängig zu machen. Und das ist die elektronische Patientenakte. Also seit 2 Jahrzehnten läuft ja dieser Versuch, dass wir in Deutschland etwas hinbekommen, was mittlerweile eigentlich der Rest von Europa schon kann. Und das ist für uns jetzt im Grunde genommen der eine entscheidende Punkt, dass es dieses Mal nicht schiefgehen darf. Stichwort Opt-out-EPA. Wenn diese Opt-out-EPA kommt, das heißt eine EPA, die grundsätzlich jeder gesetzlich Krankenversicherte bekommt, es sei denn, er erklärt ausdrücklich gegenüber seiner Krankenkasse, dass er das nicht will, dann wäre das wirklich eine bahnbrechende Veränderung, weil im Moment ist die EPA ein totales Nischenprodukt. Weniger als 1% der Menschen in Deutschland haben eine EPA. Wenn die EPA für alle nächsten Jahres erfolgreich eingeführt wird, haben wir wahrscheinlich eine Situation, dass mehr als 80% der Menschen in Deutschland eine EPA haben. Eine zweite Möglichkeit ist, dass die Krankenkassen, die bisher ja sehr sparsam mit der Nutzung von Daten umgehen mussten, Stichworte Datenschutz, aber auch viele andere, die das sehr stark restriktiv behandelt haben, in Zukunft die Aufgabenstellung bekommen, die Daten offensiv sozusagen auszuwerten und zu nutzen, um den Gesundheitszustand ihrer Versicherten zu verbessern. Stichwort Care und Case Management. Und wenn diese beiden Dinge kommen, also EPA für alle mit den Anwendungsmöglichkeiten, die eine Krankenkasse dann den Versicherten bietet, damit es einen Mehrwert bekommt, und ein Care- und Case-Management für unsere Kundinnen und Kunden, dann ändert sich das Profil von Krankenkasse fundamental. Dann sind wir nicht mehr in erster Linie sozusagen eine Abrechnungseinheit, sondern dann werden wir zum aktiven Begleiter unserer Versicherten. Das ist eine Riesenchance und die wollen wir natürlich erfüllen. Und deshalb spielt auch bei unseren strategischen Überlegungen der Durchbruch im Bereich der Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle. Und ich kann Ihnen auch noch mal was aus dem Alltag sagen. Wir haben alle 14 Tage eine Sitzung der Geschäftsleitung. Da kommt der Vorstand mit den 8 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und dem CDO zusammen. Und wir beraten die für uns entscheidenden Punkte, die dann für die nächsten 14 Tage anstehen. Es dauert immer regelhaft, strukturiert 3 Stunden. Bei der gestrigen Sitzung haben wir uns fast 2 Stunden mit Themen der Digitalisierung befasst. Also zum Beispiel mit ersten Ergebnissen im Bereich Case- und Care-Management und anderen Dingen. Und das war wirklich ein Element, was eine Aufbruchstimmung erzeugt hat. Denn in der anderen Stunde, als wir über die Konsequenzen der Entwicklung in der Gesundheitspolitik gesprochen haben, da war die Stimmung eher ein bisschen getrübt.
Ja, Franz Herbert-Gerhardt lacht es auch schon. Ja.
Werbung. Unser Werbepartner Dr. Lib ist Marktführer für die Online-Buchung und Organisation von Arztterminen in Praxen und Krankenhäusern in seinen Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Italien. Mit seiner Software begleitet Dr. Lib 340.000 Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitsfachkräfte in Europa. Probiert es aus und organisiert eure Arzttermine digital unter www.drlib.de oder in der Dr. Lib App. Werbung Ende.
Ich finde das total spannend, weil das ja wirklich etwas beschreibt, wofür ich auch einstehe. Wir kommen über Digitalisierung dazu, wirklich alles zu hinterfragen. Also wie wir Dinge machen, welche Rolle wir da einnehmen, welchen Mehrwert wir leisten können. Und das ist genauso für eine Organisation wie die DAK. Also sich zu fragen, welchen Wertbeitrag leisten wir eigentlich zum Gesundheitswesen, ist ja total sinnvoll, denn digitale Lösungen sind ein Einfallstor dafür, ganz lange nicht angegangene Themen, die aber eigentlich sinnvoll sind, dann auch wirklich anzugehen. Und das finde ich super spannend, weil es ist ja so ein bisschen Stretch dazwischen, die Hausaufgaben zu machen, also die Prozesse aufzuräumen, die man aufräumen kann, die man verschlanken kann, die man vielleicht automatisieren kann, aber auf der anderen Seite auch diese große Vision jetzt vorzubereiten. Also Sie sagten es gerade, die Krankenkassen können jetzt mit Daten der Versicherten arbeiten, können proaktiv auch Angebote machen und können sich als ein Lotse oder vielleicht auch als eine Art Leistungserbringer oder als ein sehr aktiverer Part, als das in der Vergangenheit möglich war, positionieren. Wie schafft man denn diesen Stretch im Daily Doing, da wirklich auch dann diese Innovation voranzutreiben?
Naja, wir haben ein großes Problem. Das ist aber, glaube ich, nicht nur im Bereich der Krankenkassen oder des Gesundheitswesens, sondern ich glaube, dass das die deutsche Wirtschaft insgesamt betrifft. Wir haben auf der einen Seite hochmotivierte Menschen, gerade auch junge Leute, die bei uns in Themen von Herrn Gerhardt in der digitalen Fabrik sind, die brennen vor wirklich guten Ideen und wollen Neues entwickeln. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich formale Anforderungen, die immer restriktiver werden. Und ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel aus den letzten Tagen, wenn es um das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz geht auf der europäischen Ebene. Und da haben wir ja erlebt, dass eine Bundesregierung 1,5 Jahre lang bis in die kleinsten Details dieses Gesetz ausverhandelt hat und jetzt auf den allerletzten Metern soll es jetzt nochmal gestoppt werden. Aus Sicht der Wirtschaft ist es gut, wenn es gestoppt wird, aber eine Herangehensweise, dass man erst einmal über Monate oder Jahre etwas entwickelt, was dann zum Schluss gestoppt wird, passt natürlich eigentlich nicht in eine auf dynamische, innovative Prozesse ausgelegte neue Arbeitswelt. Und das ist für uns natürlich auch ein großes Problem, dass wir vermeiden müssen, dass es ständig Frustrationserlebnisse gibt, weil innovative Teams mit guten Ideen kommen und dann bekommen sie alle zwei Monate ein Stoppschild gezeigt, weil man plötzlich wieder etwas findet, warum es nicht geht. Und wir sind im Moment in Deutschland in einer Situation, wo wir uns fast damit abfinden, dass mehr nicht geht als das, was funktioniert. Und deshalb brauchen wir auch hier einen Umbruch in den Rahmenbedingungen. Und gerade dann, wenn sozusagen die Opt-out-EPA, wenn wir die erfolgreich hoffentlich nächstes Jahr starten, nicht der alleinige Wert an sich sein soll, sondern wenn wir da auch viele nutzbringende Anwendungen von Seiten der Krankenkasse dazu haben wollen, dann funktioniert das natürlich nur, wenn wir auch von den Rahmenbedingungen, das reicht von Datenschutz über Aufsicht und viele andere Stellen, ein Stück weit mehr Freiraum bekommen, ohne dass wir ihn irgendwie negativ ausnutzen, als das bisher der Fall ist. Denn die Lebenswirklichkeit war in vielen Fällen so, dass man gute Projekte sozusagen immer wieder ein Stück weit zur Seite stellen musste, weil irgendeiner nicht erwarteten Seite ein Stoppschild kam.
Ja, oder weil man irgendwie, man hat Modellprojekte gemacht und dann waren die gut und sind aber nie in die Breite gekommen. Aber Franz Helmut Gerhardt in so einer digitalen Fabrik, Andreas Storm hat es jetzt gerade gesagt, ist es ja so, dass da also jetzt bei Ihnen viele motivierte Leute an neuen Konzepten arbeiten. Wie kriegt man das hin? Denn wir können ja nicht auf die Politik warten. Wir können ja nicht darauf warten, dass alles schon geregelt ist. Und das ist ja auch häufig, wenn man mit Behörden zu tun hat, so ein bisschen ein Problem, dass die selber das gar nicht wissen und dann vielleicht erstmal sagen, ach, dann machen wir es vielleicht, lassen wir das doch erstmal so nicht zu oder wehren das ab, um da kein Risiko einzugehen. Wie geht man jetzt wirklich im täglichen, in der täglichen Arbeit mit so einem Spannungsfeld um?
Also wir haben, glaube ich, den Stretch, wie wir ihn eben genannt haben, ein Stück weit einfach auch in der Struktur schon zu lösen. Das heißt also, wir haben eigentlich immer so einen Dreiklang, wenn wir über Innovation reden, über neue Möglichkeiten reden, dann braucht es wirklich Menschen und Mitarbeiter, die, ich habe immer gesagt, Mut, neue Wege zu gehen, ja, die letztendlich wirklich dann auch sagen, okay, wir bauen mal oder denken mal ein Modell out of the box, ja, oder wir kommen im Endeffekt wirklich mal mit Innovationen unterwegs rein in diese Themen. Und das heißt bei uns Ideation. Das heißt also, wir haben so eine klassische Vorphase, da wird wirklich auch frei von Rahmenbedingungen übrigens, ja, also erstmal einfach diskutiert, was gibt es denn für Lösungsansätze. Das machen wir mit unterschiedlichen Methoden. Wenn wir sehr stark aus der Kundenzentrierung schauen, machen wir es natürlich logischerweise mit dem Design Thinking, gucken uns die Customer Journey an, schauen, was haben wir für Pain Points und was gibt es für Lösungsansätze. Und erfahrungsgemäß ist es eigentlich immer so, zumindest in meiner Erfahrung oder unser Erfahrungswert, es geht nicht immer um die Raketenwissenschaft, die da erfunden werden soll, sondern es geht um das Lösen von Problemen unserer Kundinnen und Kunden. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann gibt es echt coole Lösungen, ja, die im Zweifel dann durchaus auch einer entsprechenden Governance unterliegen oder zumindest den Erfordernissen unterliegen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Ich glaube, viele gehen in dieses Thema Innovationsmanagement nicht wirklich strukturiert rein. Ja, es ist also dann oftmals Zufallsprodukt oder es biegt dann an um die Ecke und sagt, warum kann man ChatGPT-Bot nicht Entscheidungen treffen? Ne? Also solche Themen, die hört man natürlich dann auch immer wieder mal. Und wenn wir sagen, wir haben praktisch ein Modell, wir finden nicht eine Lösung, die momentan schon entsprechend, ich sag mal, konform, rechtskonform wäre, im Sinne von Rahmenbedingungen, die geändert werden müssen, dann muss man zweimal drüber nachdenken, wie kann man es denn dann eigentlich lösen? Auch da gibt es aus meiner Sicht durchaus immer wieder Ansätze. Und das ist ein bisschen das Finden wirklich eines probaten Lösungsansatzes, wobei der erste Weg vielleicht dann wirklich und der zweite verworfen werden muss. Das ist also, wir gehen auch in so einem, bewusst in so einem Experimentierfeld rein.
Ja, okay.
Das ist auch ein Thema, da hat man natürlich immer auch die Diskussion, okay, das war jetzt vielleicht der falsche Weg. Das ist ja ähnlich wie bei agilen Entwickeln. Wir deployen oder entwickeln praktisch in 3-Wochen-Sprints und zwar wirklich über alle Teams in der digitalen Fabrik. Und da haben wir natürlich schnell eine Erkenntnis, war das jetzt der richtige Weg, ja? wenn der Kunde sagt, funktioniert nicht oder will ich nicht so, oder wir sehen auf der anderen Seite, es sind möglicherweise zu viele Risiken damit verbunden. Und dieses iterative und inkrementelle Voranschreiten, auch im Innovationszyklus, das ist total wichtig. Ja. Und das ist natürlich auch ein Novum für uns gewesen, zu sagen, man muss bewusst auch wirklich es ist ja eigentlich gar kein Risiko. Ja. Man muss ein Experimentierfeld eingeben, zu sehen, okay, welche Lösung funktioniert und welche wird vom Kunden angenommen. Und die kann man entsprechend dann ausrollen oder skalieren. Und es gibt zu viele, die einfach die 100%-Lösung suchen, aber nicht finden und dann entsprechend scheitern. Ja. Und ich glaube, das ist eine total wichtige Erkenntnis, die wir da gesammelt haben.
Ja, also vielleicht nochmal zwei Dinge, die, denke ich, wichtig sind, gerade weil wir ja hier vor einer Entwicklung stehen, die das Profil von Krankenkasse wesentlich verändern wird. Der eine Punkt ist der, wenn wir so innovativ unterwegs sind und zum Beispiel auch mit agilen Teams und agilen Methoden arbeiten, dann ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, wenn wir vermeiden wollen, dass uns sowas passiert, wie das, was wir jetzt gerade von Regierungsseite ständig erleben, dass nach monatelanger Entwicklungsarbeit Dinge abrupt gestoppt werden, dass wir auch die Governance-Themen über Datenschutz, Compliance und so weiter von Anfang an konstruktiv mit einbeziehen. Damit berücksichtigen wir das, was relevant ist, zu sehr frühen Zeitpunkten, und auf der anderen Seite verhindern wir, dass es zu Überraschungsmomenten kommt, bei denen dann monatelange Arbeit sozusagen am Ende für den Papierkorb war. Ein zweiter Aspekt ist auch noch wichtig. Wenn es zu einer Profiländerung dahingehend kommt, dass Krankenkassen Möglichkeiten bekommen, ihre Versicherten mit Care- und Case-Management zu begleiten, dann geht das nur gemeinsam mit der Ärzteschaft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese neuen Aufgaben, die entstehen im Gesundheitswesen, auch gemeinsam mit den Akteuren angehen, die das normalerweise aus ihrem Selbstverständnis heraus alleine gemacht hätten, aber natürlich diese Möglichkeiten nicht hatten, die sich jetzt ergeben durch die Daten der Krankenkassen und durch die Möglichkeiten, die wir ergänzend haben. Das geht nur partnerschaftlich, ist aber sehr, sehr wichtig, denn wenn wir hier einen Fehler machen, und dann werden wir erleben, dass diese Chancen deshalb nicht genutzt werden, weil die Akteure sozusagen in einem ständigen Kompetenzkonflikt die Nutzung dieser Möglichkeiten blockieren. Ich will Ihnen ein Beispiel aufzeigen, das jetzt nicht mit Krankenkassen zu tun hat, sondern mit dem Verhältnis von Ärzteschaften und Apotheken. Wenn man das Profil der Apotheken erweitern will, indem man sagt, sie bekommen Kompetenzen beim Thema Impfen, das Ganze ist aber nicht gemeinschaftlich mit den Ärzten gemacht, dann bekommen sie, und das ist nicht mehr graue Theorie, sondern seit einigen Monaten ja erlebter Arbeitsalltag, einen heftigen Konflikt zwischen Ärzteschaft und Apothekern, wer denn dafür die Kompetenz aufweist. Und das müssen wir natürlich vermeiden, wenn wir die Chancen der Digitalisierung im Hinblick auf ein Care- und Case-Management in Zukunft den Menschen zugänglich machen wollen. Das ist nur als Gemeinschaftsaufgabe, und auch das gehört mit dazu, damit wir dann den Nutzen aus neuen digitalen Potenzialen auch ziehen können.
Ja, ich finde das übrigens, mir fällt gerade was auf, ich finde ja, Sie beide sind das totale Dream-Team. Weil ich komme ja aus der digitalen Welt und ich beobachte das total oft, dass man eben aufgrund dieser ganzen neuen Möglichkeiten so schnell diese Potenziale nutzen will und dann versucht zu entwickeln und diese politische Ebene im Gesundheitswesen, die so komplex ist, zu verstehen und mit der man sich auch nicht behindern darf, wenn man konkret Innovation entwickeln möchte. Die muss aber reinkommen und die geht einfach nicht, sich so schnell anzulernen. Das ist auch so, wenn man Medizinprodukte zum Beispiel zulassen möchte. Man kann niemanden in einem Jahr anlernen, durch dieses System zu navigieren. Man braucht dafür im Zweifel wirklich jahrzehntelange Erfahrung, wirklich zu überlegen, was sind die Interessengruppen, mit wem muss man sprechen, wen muss man an Bord holen. Das finde ich total interessant, weil ich glaube, diese Kollaboration, ja, von also Menschen jetzt wie Ihnen beiden in einem Unternehmen, wo man so eine Person hat, die eher so ins Doing geht, ganz konkret praktisch die Sachen dann umsetzt und wie so ein Double-Check, wo man immer guckt, irgendwie, wie muss man da durchnavigieren, sowas brauchen wir ja eigentlich im gesamten Gesundheitswesen, ohne dass es da einen personellen Konflikt gibt. Also das stelle ich jetzt als These mal so in den Raum und dann interessiert mich Ihre Einschätzung dazu.
Ja, also ich glaube, Sie haben es auf den Punkt gebracht, aber wir erleben im Moment, also wir sind ja eine Gesellschaft, wo sehr viel gemeckert wird und die Menschen auch ihrem Unmut freien Lauf lassen. Und ich glaube, dass es auch in vielen Führungsetagen der Wirtschaft jetzt so ist, dass alle nur noch die Meldungen entgegennehmen, mit dem Kopf schütteln und sagen, wie schrecklich das alles ist. Das machen wir zwar in der ersten Stufe auch, aber in der zweiten Stufe ist ja die Frage, was folgt daraus und was muss ich tun, um unter schwierigen Rahmenbedingungen trotzdem erfolgreich nach vorne zu kommen. Und ich denke, das ist genau unser Ansatz, dass wir schauen, gibt es irgendwo eine neue Hürde? Was müssen wir machen, um über diese Hürde drüber zu kommen? Und welche Verbündeten brauchen wir? Und das in einem konstruktiven Weg. Also ich gewinne nichts, wenn ich Datenschutz sozusagen als eine ganz schreckliche Sache ansehe, sondern ich muss, das haben wir in unserem Unternehmen geschafft, es so organisieren, dass Datenschutz auch als ein positives Element, insbesondere natürlich auch für die Versicherten gesehen wird oder auch ein konstruktives Verhältnis zur Aufsicht, dass man mit denen die neuen Möglichkeiten bespricht. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir bei einem Thema wie ChatGPT auch der Aufsicht zugesagt haben. Für uns ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir Qualitätssicherung auf jeder Ebene sicherstellen, dass wir da transparent sind und damit natürlich auch Befürchtungen, dass hier irgendetwas schieflaufen könnte, versuchen von Anfang an auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und ich glaube, dieser Ansatz, dass man sagt, wir müssen schon mit wachen Augen durch die Gegend gehen und all die Risiken erkennen, aber dann aktiv handeln, um die Risiken zu minimieren und die Chancen positiv zu nutzen.
Ja. Ja, also es war jetzt gerade die Frage, ist das so die richtige Einschätzung oder ist das eine These? Ja, ich glaube, genauso ist es. Man braucht auf der einen Seite wirklich Erfahrung in diesem Spiel. Man muss das einschätzen können. Und auf der anderen Seite braucht man aber trotzdem Doing und den Mut, wie gesagt, diese neuen Wege einfach zu gehen. Und idealerweise natürlich in Form von Kollaboration diese Themen ein Stück weit nach vorne zu tragen. Aber mein Erfahrungswert ist immer wieder, es ist schwierig, aber es geht. Und viele Themen, das muss man auch hier natürlich bilanzieren, wenn wir über Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen. Viele Themen sind, sobald sie sektorenübergreifend sind, durchaus ein Tick schwieriger anzugehen, als wenn man wirklich dann in einzelnen, ich sag mal, sektoralen Touchpoints oder Schnittstellen unterwegs ist. Und wir können natürlich eine Menge im Kontext von Digitalisierung auch unternehmensintern entscheiden und selber nach vorne bringen. Also wir haben den gesamten Bereich Service zum Kunden, den haben wir noch gar nicht tangiert. Wir sind jetzt gerade eingetaucht hier an diesem gesamten Themenblock der Versorgung und der Präventionsverbesserung der Angebote. Und da ist, glaube ich, die EPA in der Tat ein Erfolgstreiber. Andreas Storm spricht dann immer vom Game Changer. Das ist, glaube ich, genau der richtige Begriff dafür, weil wenn wir das Thema ernst nehmen, steckt da so viel Power hinter und einfachste Anwendungen, wie zum Beispiel so ein Arzneimitteltherapie-Check, der rettet ja nicht nur hunderte Leben, der rettet tausende von Leben in Deutschland. Ja, das wissen wir, das ist mittlerweile seit September in Studien belegt.
Und auch übrigens in guten Studien von der DRK, die haben immer super gute Studien, kann ich jedem empfehlen, da mal reinzugucken zu den verschiedensten Themen.
Ja, ja. Ja, also mein persönliches Leib- und Magenthema neben dem Thema Pflege, das ist eins, was mir sehr am Herzen liegt. Und das andere ist die Kinder- und Jugendgesundheit. Und da sind wir bis heute die einzige Kasse, die das komplette Versorgungsgeschehen von fast 800.000 bei uns versicherten Kindern und Jugendlichen und den zugehörigen Elternteilen systematisch auswerten. Als wir damit begonnen haben in 2017, gab es auch intern die Frage, ob man hier nicht etwas macht, was eigentlich viel zu aufwendig ist und ob das wirklich gebraucht wird. Aber dann, als die Corona-Pandemie begonnen hat, war man eigentlich im gesamten Gesundheitswesen heilfroh, dass es wenigstens ein bisschen solche Datenquellen gibt, wie sie im Moment bei uns vorhanden sind. Und das hat ja auch dazu geführt, dass mittlerweile ganz viele andere Krankenkassen ebenfalls dem Thema Kinder- und Jugendgesundheit in der Analytik eine größere Aufmerksamkeit widmen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Denn nur auf diesem Wege sind wir ja auch in der Lage, Verbesserungen für die Kinder und für ihre Eltern herbeizuführen.
Ja, jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs, das wie für mich zumindest wie im Fluge vergeht, würde ich Sie beide gerne fragen, was wir denn so an ganz konkreten Innovationen, weil Innovation war ja so ein bisschen mein Aufhänger für dieses Gespräch, also Innovation und zukunftsfit zu werden als Organisation, auch mit vielleicht einer schwierigen Ausgangslage. Und meine Frage ist, was wir da erwarten können jetzt von der DRK vielleicht in den nächsten Jahren. Franz Helmut Gerz, vielleicht starten wir mal mit Ihnen.
Ja, also sehr gerne. Vielleicht, wenn wir über Innovationen sprechen, die DRK ist momentan die einzige Kasse im Markt, die seinerzeit die gesamte Struktur in den digitalen Touchpoints zum Kunden anliegenorientiert aufgebaut hat. Das heißt also, wir haben seinerzeit genauso die Frage gestellt, wenn Kunden über einen digitalen Touchpoint kommen, dann haben sie irgendein Anliegen. Und das heißt bei uns eben Anliegenmanagement. Und wir haben die Website und auch die App der DRK genau danach strukturiert. Das heißt also, Kunden, die uns digital besuchen, können sofort mit 3 Klicks ihr Anliegen erledigen. Bis hin rein zum Bonusprogramm administrieren, Punkte einlösen, Prämien aussuchen etc. etc. Also eigentlich jeden Prozess, den die DRK mittlerweile analog anbietet. Und dieses COI, dieses sogenannte Customer User Interface, das wir entsprechend dort gebaut haben, sucht momentan nach wie vor seinesgleichen. Ja, viele sind noch in der Ordnerstruktur oder in der Baumstruktur unterwegs. Wir spielen immer die direkten Anliegen des Kunden oben und das natürlich zunehmend auch personalisiert. Auch das ist natürlich interessant, weil wir weg wollen von diesem Ansatz One Fits All. Das heißt also, wir sind auch sehr stark in der personalisierten Ausrichtung. Das vielleicht so als Punkt, als Ausgangspunkt. Das heißt also, wir haben immer schon geschaut, wo können wir uns differenzieren. Für die Zukunft ist natürlich das, was Herr Staum eben gesagt hat, das Thema Digitalgesetz und Gesundheitsdatennutzungsgesetz für uns relevant. Die DRK ist Marktführer im Kontext der IV-Verträge, der Selektivverträge. Die sind oftmals ja schon sektorenübergreifend angelegt. Ja. Und in solchen Versorgungsstrukturen jetzt auch den digitalen, das digitale Angebot auszuspielen, ist, glaube ich, nochmal super spannend. Man findet bei uns in der App heute schon unter anderem diagnosespezifische Anleitungen zum Thema Herzinsuffizienz etc. Das wird natürlich jetzt seitens der DRK auch weiter ausgebaut, indikationsbezogen weiter ausgebaut. Wenn wir heute in 1-2 Jahren drauf schauen, dann werden wir, denke ich, auch die ersten kompletten Versorgungspfade digital aufgesetzt haben, weil ich glaube, das ist total wichtig. Und wir haben einen zweiten oder dritten Block eigentlich noch gar nicht neben Service und Versorgung betrachtet. Ich glaube auch, das Thema Prävention wird eine ganz dominante Rolle spielen. Ja. Prävention mache ich in der Regel nicht mehr analog. Da brauche ich auch nicht wirklich jetzt einen klassischen Versorger, sondern das sind in der Regel wirklich, ich sag mal, Self-Assessments, Eigenanalysen, die entsprechend dann eben auch unter anderem natürlich mit KI auch wieder ausgewertet werden können. Da gibt es die entsprechenden Handlungsleitfaden, Fäden und die Empfehlungen. Also ich glaube, das ist auch ein Bedarf, den nehmen wir zunehmend auch in den Kundenbefragungen, in dem User Research letztendlich wahr, dass Kunden einfach sagen, naja, ich will jetzt gar nicht krank werden, ich möchte eigentlich eher gesund bleiben. Und auf dem Weg muss man, glaube ich, auch deutlich sich digitale Leistungsangebote zukünftig vorstellen.
Ja, finde ich total spannend, weil Herr Storm ja gerade Revolution des Gesundheitswesens gesagt hat, also in dieser krasse Umschwung. Und das ist auch so spannend, strategisch zu betrachten, von dem zu kommen, was eigentlich super niedrigschwellig umzusetzen ist, alles, was Kundeninteraktion irgendwie ist, also eigentlich ein Verwaltungsakt, und dann hinzukommen zu übergängige Themen wie Selektivverträge, wirklich zu eigentlich einer neuen Art der Gesundheitsdienstleistung, die sich ganz anders darstellt, finde ich sehr, sehr spannend, wenn man sich das so digital vorstellt. Herr Storm, was können wir noch erwarten? Also Sie hatten ja auch schon viel auf die Zukunft Bezug genommen und haben da ja auch eine große Vision, die auch Public Health relevant ist. Vielleicht nochmal so als Schlusswort zusammengefasst.
Ja, ich würde nochmal 2 Themen nennen. Eine, da arbeiten wir im Moment auch sehr intensiv dran. Wir bereiten beim Stichwort Care und Case Management vor, eine Konzentration auf mit die verbreitetsten Erkrankungsformen, das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Und dabei ist natürlich wichtig, dass wir auch präventiv so arbeiten sollten, dass die Menschen mit möglichst entweder gar nicht herzinsuffizient werden oder dass der Krankheitsverlauf deutlich abgemildert und verlangsamt wird. Und hier sind wir dabei, zum Beispiel auch beim Thema Komorbidität zwischen Herzerkrankungen und Adipositas, weil wir da aus den Daten wissen, wenn Adipositas mit Herzschwäche zusammenfällt, dann ist natürlich der Beginn einer Herzinsuffizienz im Durchschnitt 10 Jahre früher, als wenn man nicht adipös ist. Und hier arbeiten wir an Versorgungskonzepten. Es wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis das direkt startklar ist, aber die würden wirklich ganz idealtypisch eigentlich dem entsprechen, was man an Care- und Case-Management in den gerade ebenen Digitalgesetzen sich vorstellt. Das wird aber, bis man da dann die Erfolge aufzeigen kann, dauert das natürlich ein paar Jahre, wenn das Ganze evaluiert wird, wenn man dann zeigen will, auch im Vergleich mit Kontrollgruppen, dass wir hier möglicherweise tatsächlich sehr erfolgreich sein können bei der Vermeidung von Herzinsuffizienz oder dem Fortschreiten der Erkrankungen. Etwas, was, denke ich, sehr viel schneller gehen kann, liegt beim Thema Arzneimitteltherapiesicherheit. Da ist natürlich das eine, dass man, das ist sozusagen der Klassiker, die Wechselwirkungen von Arzneimitteln dann besser in den Griff bekommt. Aber wir wissen mittlerweile auch, dass konservative, also sehr vorsichtige Schätzungen, mindestens 6,5% der Krankenhausaufenthalte durch Arzneimittelinteraktionen verursacht worden sind.
Wow.
Und insbesondere bei älteren Menschen, also ein Drittel dieser problematischen Fälle entfällt auf ältere Patienten. Und da wir ja auch wissen, dass zum Beispiel pflegebedürftige Menschen, für die mit zu den schlimmsten Erfahrungen gehört, wenn sie ins Krankenhaus gehen müssen und man alles versuchen sollte, eine medizinische Betreuung ohne einen Krankenhausaufenthalt hinzubekommen, dann ist hier natürlich ein Riesenpotenzial, um wirklich mehr Lebensqualität den Menschen geben zu können. Und ich denke, dass wir Anwendungen im Bereich der Arzneimitteltherapiesicherheit, die werden zu den ersten gehören, die man dann machen kann, wenn wir die elektronische Patientenakte haben, zusammen natürlich mit der Digitalerfassung der Medikation der Patienten. Und da haben wir ja auch im Moment sozusagen das Highlight der Digitalisierung in Deutschland, das E-Rezept, das ja, wenn man mal einen Strich drunter zieht, nach einem Monat nun wirklich erfolgreich angelaufen ist, bei all den Problemen, die es im Detail gegeben hat. Aber das E-Rezept ist, denke ich, wirklich die erste Breitenanwendung im Gesundheitswesen, wo man sagen muss, die hat im Großen und Ganzen wirklich funktioniert.
Ja, finde ich auch. Sie wollten noch was ergänzen?
Ja, total spannende, auch wenn man die Zahlen letztendlich sieht, die dahinter, die sprechen natürlich dann schon eine eigene Sprache, aber für uns ist, glaube ich, auch wichtig, also man hat eine spricht über Digitalisierung, aber man muss natürlich dann auch über die Reichweite und über die Nutzerfrequenz sprechen. Und ich hatte gestern eine Geschäftsleitungssitzung ganz kurz so ein paar Kennzahlen dabei. Wir haben alleine im Januar 4,2 Millionen Aufrufe in der App gehabt, in unserer App.
Und wow, okay.
7 Millionen Aufrufe in der Website und in der Online-Filiale. Das heißt also, das ist schon Relevanz, die dahinter steht, mit der man dann wirklich auch ein Stück weiter operieren kann. Und das Ganze, und jetzt kommt die nächste interessante Zahl, bei knapp über 1 Million Kundenfeedbacks im letzten Jahr mit 97,8% positiver Bewertung. Also insofern sind wir da, glaube ich, und fühlen uns auch bestärkt, letztendlich natürlich durch diese Sichtweise auch die Bestätigung der Kunden zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein Fundament, mit dem man dann natürlich sehr schön auch in die nächste Entwicklungsstufe abtauchen kann.
Genau, und dann die großen Gesundheitsprobleme vielleicht unserer modernen Gesellschaft auch mithelfen kann zu lösen. Sicherlich nicht für alle Menschen, aber sicherlich für mehr Menschen, als dass wir das heute tun. Das muss man ja leider so sagen. Ich finde das super, mir gibt das total viel Hoffnung, weil ich wünsche mir auch, dass wir zu einem Gesundheitswesen kommen, was all die Potenziale, die wir haben, all die Möglichkeiten, die wir haben, nutzt, um Menschen zu helfen, vielleicht länger gesünder zu bleiben und gar nicht mehr so diese schweren Schicksalsschläge erfahren zu müssen, die es dann auch auf persönlicher Ebene bedeuten, wirklich ernsthaft krank zu werden mit allen Konsequenzen, die das nach sich zieht. Und das, finde ich, ist eine tolle Vision. Und ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz, ganz herzlich für dieses für mich sehr, sehr spannende Doppelinterview, was ich selten mache. Aber ich fand es super, weil es auch so ein bisschen zeigt, was für unterschiedliche Kompetenzen es einfach braucht in einer modernen Krankenversicherung, um da gut nach vorne zu kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, wir bedanken uns auch ganz herzlich.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Mehr über unseren Podcast, alle erschienenen Folgen und unser Team und unsere Partner findet ihr auf www.visionäre-gesundheit.de. Mehr von uns gibt es auch in unserem englischsprachigen Podcast Visionaries of Health, den ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen findet. Wenn ihr Themenvorschläge oder Anregungen für uns habt, dann schreibt uns gerne an info@visionäre-gesundheit.de. Visionäre mit AE.